ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu diesem Album. Das erschien im März, April 1974. Im Mai machte ich meine ersten Radiosendungen. Und in meiner zweiten Sendung nahm ich dieses Album mit und legte es auf dem Plattenteller und spielte viele Songs von dem Album und habe damals schon geschwärmt bis oben hin. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy.
Das ist Musik der Band, über die wir heute sprechen, und das sind die Eagles. Herzlich willkommen bei Urban Pop. Hi Peter.
Hi Oke.
Wir sind jetzt über die 100. und 101. Folge hinausgekommen. Ihr habt das sicher verfolgen können. Und wenn nicht, hört mal rein, was wir da gemacht haben. Da hatten wir nämlich einen tollen Gast. Ulla Meinecke hatten wir. Und wir haben Neuigkeiten, denn Urban Pop ist jetzt nach der 100. und 101. auf allen Podcast-Plattformen zu finden.
Also auch auf allen heißt das dann, besonders auf der größten. Das ist ja ganz schön. Aber es ist jetzt, glaube ich, immer so, wir sind erst in der ARD-Audiothek und dann zwei Wochen nach Veröffentlichung des Podcasts ist es dann überall zu hören. Und das ist ja auch gut, denn viele Leute hören ja auch die alten Podcasts und sie können sie dann überall dann greifen.
Genau, der ganze Katalog ist überall zu finden und die aktuelle Folge immer erst in der ARD-Audiothek. Die App gibt's natürlich kostenlos, wisst ihr alle, und könnt Urban Pop abonnieren. Und jetzt legen wir los mit dieser Band, mit den Eagles. Peter, das ist schon eine sehr amerikanische Veranstaltung, oder?
Naja, es ist ja mittlerweile wohl die erfolgreichste amerikanische Band. Also an Künstlern kann man es messen mit Springsteen oder sowas. Es ist ja auch erfolgreicher oder dauerhafter als die Beach Boys. Aber es ist so auf dem Level die uramerikanische Band, die aus dieser Mischung aus amerikanischen Musikstilen eine Marke gemacht hat und dadurch zu einem absoluten Welterfolg geworden ist.
Ganz interessant finde ich es in der Tat, und wir sprechen auch gleich drüber, welche verschiedenen Wurzeln eben die verschiedenen Mitglieder mitgebracht haben und eben auch die musikalischen Einflüsse. Das ist ja dann dieser Eagles-Sound, der dann auch entsteht in der Zeit. Reden wir gleich drüber. Es ist ja eine lange Geschichte, deswegen werden das wieder mehrere Urban-Pop-Folgen. Das wollte ich einmal angekündigt haben. So, die Eagles. Ja, die bringen alle schon ein Vorleben mit, die Musiker. Erst sind es vier Männer, die zusammen Musik machen.
Ja, es ist ja keine Boyband, die irgendwie anonym waren. Das waren schon erfahrene Musiker. Naja, erfahren, sie waren noch relativ jung. Aber sie kamen, das ist ja das Lustige, wenn man Eagles sagt, doch ja, dieser West Coast Californian Sound und sowas, ne? Aber die gesamten Musiker kamen aus den verstreuten Teilen der USA. Von überall her. Und die haben sich nur eben erst in Kalifornien getroffen. Deswegen assoziiert man das mit Kalifornien. Aber ehrlich gesagt, es ist eine total gemischt amerikanische Musik. Und die Musiker ebenfalls.
Genau. Also ich kann nur kurz auf meinen Zettel gucken. Also Glenn Frey kommt aus Detroit. Ist aber nach Los Angeles gegangen. Wir kommen gleich auf das Einzelne noch. Und Don Henley zum Beispiel kommt aus Texas. Ja. Aus einer Kleinstadt. Also ganz unterschiedlich.
Ja, und die anderen aus anderen Teilen. Aber jeder hat so seine kleine Biografie. Und sind Musiker, die sich aber erst realisiert haben, eben in dieser neuen großen Rolle dann in Kalifornien, in L.A.
Genau, also Glenn Frey kommt zum Beispiel, wie gesagt, nach Los Angeles, aus Detroit. Der hat irgendwie auch schon als Jugendlicher in der Band gespielt. Das ist so quasi das Muster, das sich durchzieht. Sonst ist es aber sehr unterschiedlich. Er mag auch Country-Musik, aber ich glaube, er kommt eher aus so einer R&B, Rock'n'Roll, Blues-Rock-Ecke,
ja,
oder?
Also Detroit ist ja so eine Rock'n'Roll-City. Und er war auch mit Bob Seger bekannt, der ja aus Detroit stammt. Er kannte ihn, hat auch, glaube ich, mal mit ihm gejammt, gespielt und hatte dort auch Bands in Detroit. Und ja, warum er dann eigentlich irgendwann mal nach Kalifornien gegangen ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber es ist ja oft der Sog der Metropolen, also New York auf der einen Seite und auf der anderen Küste ist es eben Los Angeles, wo die Musikszene eigentlich stattfindet. im großen mittleren Western, mittleren Bereich findet ja nicht so viel statt. Gibt's lokale Zentren wie Detroit, aber da muss man dann auch irgendwann weg, wenn man irgendwo weiterkommen will. Und insofern sind viele dieser Musiker eben, nachdem sie angefangen haben, weggegangen da. Und ja, das ist ein ganz normaler Working-Class-Mann. Und sein Vater ist Autofabrikarbeiter, Detroit, Motor City. Und insofern hat dann Gitarre gelernt. Ja, hat die Beatles dann sogar mit 16 gesehen. Und ja, war ein kleiner Rock'n'Roller, ein Rock'n'Roll-Musiker. Zieht dann irgendwie nach Los Angeles, kommt dahin, lernt J.D. Souther kennen. Das ist ein Singer-Songwriter. Und der spielt ja auch später noch eine bedeutende Rolle bei den Eagles, schreibt viele Songs mit und war sowieso am Anfang auch mal im Gespräch, ein Mitglied der Eagles zu werden. Aber mit dem hatte eben Glenn Frey ein Duo. Den Namen habe ich jetzt vergessen, ganz kompliziertes
Duo. Ach so, doch, ich weiß, die heißen, warte, ich hab's gleich, die heißen Long Branch Penny Whistle
genau.
Oder so ähnlich. Lustig finde ich, er tritt mit dem zusammen auf als Duo, aber er wohnt, ich glaube, über Jackson Browne.
Ja, das ist auch noch in L.A. Ich weiß nicht, ob es am Anfang gleich war, aber später wohnt er dann im selben Apartmenthaus wie Jackson Browne. Und ich weiß nicht, wer wen gestört hat. Jedenfalls sind im Kontakt. Und es gibt ja sogar die Geschichte, dass Jackson Browne schreibt Take It Easy, diesen Song, kommt aber irgendwo nicht weiter. Und dann sagt Glenn, ja komm, ich versuch's mal eben und schreib die Zeile weiter. Es geht irgendwie Standing at the Corner in Winslow.
Arizona.
Arizona.
Standing on the corner in Winslow, Arizona, was such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to have a look at me. But come on, baby.
Weiter hat dann Glenn Frey geschrieben. Also insofern, da gab es Kontakt und es ist natürlich ein schöner Einfluss, ne? Wenn da so jemand sitzt, der war ja auch noch ein junger Mann, der auch gerade sein Debütalbum machte, denn er hatte ja schon in New York gelebt, hatte dort Songs aufgenommen und so weiter. Und das Lustige ist auch, dass, wie gesagt, die Autobranche eine Rolle spielt, denn Glenn Freys Vater war, wie gesagt, Automobilarbeiter, Mechaniker und Don Henleys Vater, der hatte einen Autoteilehandel.
Ja. Ach so, okay, das wusste ich.
Der handelte mit Autoteilen. Also insofern waren sie in derselben Branche, aber sonst weniger.
Später ja auch in derselben Branche, kann man sagen. Ja. Der wiederum aus Texas kommt, aus einer kleinen Stadt. Und ja, der ist aber musikalisch offenbar sehr begabt. Also auf jeden Fall macht er das, was man in so einer kleinen Stadt machen kann. Er spielt eben, ich glaube, in der Schule. Er lernt auch mehrere Instrumente. Er spielt Gitarre, Klavier, Schlagzeug ist nachher sein Instrument.
Ja, genau, er ist Schlagzeuger. Er spielt aber in vielen, vielen Coverbands, in Soulbands, die in Clubs spielen. Und da hat er mir erzählt, ich habe ihn mal länger interviewt und da hat er mir erzählt, daher hat er seine raue Stimme. Er musste 4 Stunden am Abend raue Soul-Standards singen und das killt die Stimme so ähnlich wie meine heute. Und dadurch kriegt er diesen speziellen Henley-Ton, der ja außergewöhnlich gut ist. Also eine Mischung aus zartem Schmelz und hartem Raspelton. Ja, das ist das Geheimnis gewesen. Die langen Abende in Texas, in Clubs in Texas. Er hat aber viele Musiklieben. Also er liebt R&B und Soul, aber auch die Birds, also Folkmusik oder Kenny Rogers lernt er kennen. Er hat nämlich eine eigene Band, die Shiloh heißt. Und Kenny Rogers will die produzieren und sie haben einen Vertrag bei Amos Records, einer kleinen Firma, bei der unter anderem auch Glenn Frey mit seinem Duo unter Vertrag war. Ich glaube, da haben sie sich eigentlich kennengelernt. Die Story geht natürlich, sie haben sich im Troubadour kennengelernt. Die Romantik wäre schön, aber ich glaube eher bei der Plattenfirma. Aber im Troubadour waren sie sicher auch gemeinsam. Das ist der Club in L.A. gewesen, wo Künstler auftraten, junge Bands.
Also das ist ja was, wenn wir, also haben wir hier ja auch schon öfter erwähnt, also bei Jackson Browne oder ich glaube auch, dass Joni Mitchell da öfter gewesen ist, ja, oder Neil Young, das Ganze.
James Taylor, alle sind da aufgetreten und es war wirklich auch die Bühne für ganz junge Künstler. Elton Johns großer Durchbruchauftritt an der Westküste in Hollywood war, im Troubadour, wo das so ein Bombenerfolg war, dass er 4 Wochen später eben ein Star wurde. Also insofern, das war die Bühne für ganz viele, viele der jungen Bands.
Also insofern passt das gut, aber es stimmt irgendwie auch, dass sie sich da begegnet sind. Aber die sind wirklich ungefähr gleich alt. Ich glaube, ein Jahr auseinander.
Ja,
es kommen ja am Anfang bei den Eagles noch 2 Menschen weiterhin zu. Randy Meisner, der wiederum aus Nebraska kommt.
Genau. Also Land, Eltern waren Farmer. Meisner heißt ja wohl schon deutscher Ursprung, deutsche Vorfahren. Du hast recherchiert, genau. Wolgadeutsche?
Ja, es sind offenbar wolgadeutsche Vorfahren gewesen, aber seine Eltern waren eben auch, ich glaube, es sind da die, also seine Großeltern, die eingewandert sind und dann diesen Namen natürlich nicht abgelegt haben, logischerweise. Und eine sehr musikalische Familie offenbar. Er lernt nämlich auch da Gitarre und ist begeistert von Rock'n'Roll-Musik. Also insofern ganz andere Einflüsse, als man womöglich vermuten würde.
Landet aber dann auch irgendwann in L.A. und lernt auch die Mitglieder von Buffalo Springfield kennen und die dann ja auseinandergingen. Und dann gab es ja Splittergruppen. Die eine war eben Crosby, Stills, Nash & Young und die andere war Poco. Und Randy Meisner wurde Bassist von Mitglied von Poco mit Richie Furay, einem ehemaligen Buffalo Springfield Mitglied. Also, außerdem spielte er in der Begleitband der Stone Canyon Band von Rick Nelson. All right now, I learned my lesson well. You see, you can't please everyone. Ja, in Deutschland gar nicht so ein großer Name, mehr so ein Rock'n'Roll-Name, aber der war in den USA schon so im Bereich Folk-Rock, Rock'n'Roll eine ganz, ganz große Nummer. Und in der Band, da spielte eben Randy Meisner Bass. Und dann war noch ein 4. Musiker dabei, Bernie Ledden, der auch gleichaltrig war. Der stammte nun aus Minneapolis, Minnesota. Und ja, Vater, was war der? Flugzeugingenieur. Landen aber oft an verschiedenen Flughäfen, das heißt an Fabriken. Sie ziehen sehr, sehr viel um. Er ist aber ein sehr, sehr versierter Gitarrist geworden, Banjo-Spieler, Bluegrass-Spieler, große Country-Einflüsse. Also das ist einer, der am meisten eigentlich die Country-Wurzeln verinnerlicht hat. Er lernt die Birds kennen und spielt dann auch mit Chris Hillman, einem ehemaligen Bird, und mit Graham Parsons, ebenfalls auch früher bei den Birds, in einer neuen Band, den Flying Burrito Brothers. Da spielt also Bernie Ledden mit. Make my old memories come alive and take me away and turn. Ein sehr versierter Musiker.
Genau, er wird gepriesen für also alles, was Saiten hat, kann der offenbar spielen. Banjo, Mandoline, Gitarre, alles, was man so, Pedal-Steel, alles kann der einfach. Man fragt sich ja trotzdem, wenn diese Menschen, alle 4, haben ja schon, sagen wir mal, die ersten Schritte gemacht. Das hat jetzt vielleicht nicht gleich zum Erfolg geführt, aber sie hätten ja auch alle dabei bleiben können. Der eine mit so einem Duo und die mit anderen Bands.
Ja, aber vielleicht waren sie nicht profiliert genug, um als Solist zu überzeugen. Sie waren eher so Sidemen, also Meisner und Ledden auf jeden Fall. Bei Frey und bei Henley, der war Schlagzeuger eigentlich, der auch sang. Aber er war zum Beispiel noch kein Autor, der schrieb noch gar keine Songs. Also insofern waren das schon alles Musiker, die noch im Aufbau waren. Und die lernten sich dann eigentlich erst richtig zusammen kennen in der Band von Linda Ronstadt, die nun sich schon einen Namen erarbeitet hatte. Kommerziell noch nicht hyper erfolgreich, aber als, sagen wir mal, Folk-Rock-Sängerin einfach die Nummer 1 in dieser Szene war. Amerikanische Singer-Songwriter und die eine neue Band suchte. Und der Produzent von Linda, John Boylan, der hat dann diese Musiker zusammengefunden, hat also Glenn und Don Henley gefunden und brachte dann auch Meisner und Ledden dazu. Und so war das eine Zeit lang die Band von Linda Ronstadt. Die sehr hilfreich war. Die hat die also sehr unterstützt, auch in ihrem Willen. Die hat gleich gewusst, ah ja, die wollen eigentlich eine eigene Band machen. Das ist sicherlich keine Sache von Dauer, aber die hat die sehr unterstützt. und hat die so viel zusammenfinden lassen.
Ich finde, das ist total interessant, weil, also erstmal ist das ein feiner Zug von Linda Ronstadt, muss man ja sagen. Mhm. Und dann ist das offenbar so auch in dieser Szene, dass man dann eben einen Menschen kennenlernt, nämlich David Geffen, der ihnen einen Plattenvertrag gibt. Aber die Ambition dieser vier Leute, die finde ich interessant daran, dass sie offenbar haben die ja gewusst, ey, das ist jetzt die Mischung, die wir brauchen. Ja. Dass wir sind hier die, weiß ich nicht, die verschiedenen chemischen, wenn du so willst, Elemente. Mhm. Das könnte was werden hier. Mhm. Wieso haben die das gewusst auf einmal?
Ich glaube, der Drang kam von Fry und von Henley, weil die anderen waren schon erfahrene Musiker, die hatten schon woanders auch gespielt. Die aber merkten hier mit den beiden Jungen da vorne, mit den beiden, obwohl sie alle fast gleichaltrig waren, mit den beiden da kann man wirklich vielleicht weiterkommen. Und die Kombination, die Chemie stimmte irgendwie. Namen gab es noch gar nicht, aber die vier waren irgendwie zusammen. Und das Komische ist ja, da kommen vier Musiker aus allen Teilen der USA zusammen und bilden eine Art Country gefärbte Rockband. Also es war eher so ein Folk-Rock, Country-Rock, der von ihnen geplant war. Definiert war das ja eigentlich nicht. Und dabei war es doch ganz anders. Man denkt, wenn man so eine Band gründet, dann geht man nach Nashville. Aber nein, man ging nach L.A. Erstens war in L.A. die Musikszene frischer, progressiver, bisschen wilder, bisschen aufregender. Und außerdem, so hat Henley es mal selbst beschrieben in einem Interview, war damals, in Anfang der 70er Jahre, war Los Angeles mehr wie so eine Cowboy-Stadt. Mehr wie so eine Western-Stadt, in der viele Entdeckungen gemacht wurden, wo viel Aufregung war, wo viel Neues entstand. Nashville stand doch eher für den konservativeren Country Zweig, der sagen wir mal konventionell war, der sagen wir mal so wie so eine die übliche Country-Ware war. Also die wollten schon was anderes, die wollten was Frecheres, Frischeres sahen auch anders aus, hatten lange Haare, waren so Hippie-artig, also waren nicht so diese, weil Country war ja damals, ey, du musst einen Anzug haben, Schlips, du musst es glatte Frisur haben, lange Haare ging da gar nicht.
Also so Bürgerschreckmäßig, das ging offenbar nicht. Nee. Also um sich klar mal zu machen, das ist Anfang der 70er Jahre. Mhm. Wir haben dann eben in der Musikgeschichte ja schon die Birds gehabt, die ja auch mal Einfluss hatten. Wir hatten Flying Burrito Brothers, also Graham Parsons, genau. Und so weiter. Es gibt dann auch schon sehr, sehr erfolgreich Crosby, Stills, Nash & Young oder Crosby, Stills,
Nash. Ja, die haben dann 69 mit ihr erstes Album veröffentlicht. Oder Poco, das waren schon die eigentlichen Pioniere. Und da passten dann als nächste Fortsetzung und nächste Stufe eigentlich die Eagles blendend in diese Kette. So if you see me walking all alone, don't look back, I'm just on my way back home. And there's a train leaves here this morning. Hauptkennzeichen, Harmoniegesang. Das ist eigentlich da. Gute Songs, gute Qualität, Harmoniegesang.
Und also ich finde, es erinnert ja oft auch, später bei Songs habe ich manchmal notiert, oh, das klingt wie Crosby, Stills & Nash irgendwie, weil das natürlich auch Vorbilder waren, so kann man es irgendwie machen, oder?
Ja.
Aber sie brauchten natürlich auch noch einen Plattenvertrag.
Ja, genau. Und das kam dann so, Jackson Browne, der jetzt natürlich auch durch die Freundschaft oder die Nachbarschaft mit Glenn Frey auch im Spiel war, der vermittelte sie an David Geffen, das war sein Plattenboss, da für den arbeitete auch Jackson an seinem ersten Album. Und der lernte nun also die Band kennen. Er fand die sehr talentiert. Er hatte gerade Asylum Records gegründet. Das war seine Firma. Und die hatten ja einen Vertrag bei Amos Records, Fry und Henley. Und dann kaufte der die frei. Kaufte der die raus. Das heißt, da musst du schon an jemanden ein bisschen glauben. Ich weiß nicht, für wie viel Geld, aber immerhin, das heißt schon was. Da ist jemand, der sich interessiert. Und der schickte die dann praktisch ins Trainingslager. Und zwar nach Colorado, ne?
Ja, nach Aspen. Ja. Ich finde, das ist ganz hübsch. Wir sind wirklich wie so ein Trainingslager, wie beim Sport, wie du das schon gesagt hast. Also wie die Beatles in Hamburg ein bisschen.
Aber die Beatles in Hamburg, die
das war gezwungen.
Genau, die waren nicht gesponsert.
Nee, genau. Nein, also sie sollten da einfach zusammen spielen. Spielen, haben jeden Abend offenbar irgendwo, sind sie aufgetreten, um sich aufeinander einzustellen. Mhm. Und das hat ja auch gut geklappt dann. Ne?
Ja, sehr gut geklappt. Und sie wollten natürlich auch eine Platte planen und machen. Dazu brauchten sie einen Produzenten und dann wollte irgendeiner der Band wollte Glyn Jones aus den englischen Produzenten, weil der natürlich einen Riesennamen hatte. Hatte die Stones produziert, The Who, Led Zeppelin und so weiter und so fort. Und das war einer, der eher ja Rock-Verbindungen hat. Und der kam nach Aspen, schaute sich die Band an, sagte, oh nee, die sind nicht gut genug im Studio.
Ach so,
der hat die erst abgelehnt.
Ach, das wusste ich nicht.
Und dann ging er weg und dann hat dann David Geffen gesagt, komm, guck dir die doch nochmal an. Dann guckte sie die nochmal an. Ich glaube dann in L.A. in einem Übungsraum. Und wieder hörte er dann, ach ja, die spielen noch nicht so richtig gut und so. Und dann auf einmal fingen sie an zu singen. Dann hörte er, wie sie drei- und vierstimmig zusammen singen. Und da sagte er, das ist es, was man gebrauchen kann. Und dann hat er sich entschlossen, die zu produzieren. Das war das Überzeugende. Das andere, das hat ihm nicht so gefallen. Und dann ging's tatsächlich nach England. Also die uramerikanische Musik wird in London aufgenommen. Man ist dann 2 Wochen, das ist ziemlich schnell, im Studio, nimmt die erste Platte auf. In einem abenteuerlichen Tempo, ne?
Also vor allem ist es eigentlich irgendwie echt kurios, dass es ein britischer Produzent, okay, ja. Aber dass es in London aufgenommen ist, das ist eigentlich kaum zu begreifen. Und dass sie, ich meine, die werden ja trotzdem auch heilfroh gewesen sein. Das heißt, sie haben es auch alles mit sich machen lassen in der Zeit. Also
Na klar, das finden die natürlich spannend. Mein Gott, fahren wir nach England und nehmen da auf. Das ist doch großartig. Gleich von Anfang an immer schon wieder Diskussionen gab. Ich glaube, die Band, auch weil sie eben in L.A. sich gefunden hatten, waren schärfer eigentlich darauf, auch als Rockband anerkannt zu sein. Und der Produzent Glyn Jones sah sie eher als Folk-Country-Band, wo die Vocals, also diese Mehrstimmigkeit im Vordergrund steht und nicht das Harte, nicht der Groove, der Rhythmus und die Gitarren eher als Begleitmusik, ne? Und nicht als harte Rockmusik. Da gab's Stress und Diskussionen schon immer, aber jedenfalls wurde in 2 Wochen dann alles aufgenommen. Die Songs, ja, schrieben alle, jeder steuerte bei. Die Eagles waren ja von Anfang an eigentlich auch so eine Band. Ja, wir machen alles gemeinsam.
Ach so, okay.
Wir vier, jeder darf mal, jeder macht ein Stück. Und so war das auf der ersten Platte, jeder leistet seinen Beitrag. Seltsamerweise, der später profilierteste und wichtigste Komponist, Don Henley, der schrieb nur ein halbes Stück, Witchy Woman.
Raven hair and ruby lips, sparks fly from her fingertips. Echoed voices in the night, she's a restless spirit on an endless flight. Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the moon in her eyes.
Der war noch gar nicht so weit. Der hatte noch keine Songs geschrieben, fing erst eigentlich an und er sang als Sänger auch nur einen Song. Und die anderen Songs sangen in der Leadstimme hauptsächlich Glenn Frey und eben mal auch ein Stück Randy Meisner oder auch Ledden und so weiter. Dass es so war, dass David Geffen sich das Ergebnis dieser Aufnahmesessions anhörte und sagte, hey Henley, der muss noch einen Song singen. Das ist zu wenig. Also nur ein Song. Und dann nahmen sie in Los Angeles nochmal einen zweiten Song auf Nightingale von Jackson Browne komponiert. Ein Jackson Browne Song, den Henley auch singt. Also damals hat Geffen schon erkannt, welche Stimme eigentlich am wichtigsten werden würde für die Eagles.
entwickelt sich ja über die Jahre, wir werden auch noch drüber reden. Mhm. Aber viele Elemente siehst du oder kann man schon hören, finde ich. Also wenn man, Take It Easy ist ja ein so ein, der fließt ja so durch, dieser Song, aber Witchy Woman hat ja einen ganz anderen Groove, einen ganz anderen Rhythmus, ja. Recht kompliziert, ehrlich gesagt. Ganz interessant, dass die gleich sowas anbieten sozusagen am Anfang, weil das braucht ja ein bisschen, der Song.
Ja, aber auch die Arrangementsideen waren schon wirklich ziemlich gut. Also auch bei Take It Easy, das ist ja eigentlich so ein lang dahin strummelnder Folksong, ne? der aber aufgelockert wird am Ende. Auf einmal kommt da ein Banjo. Ein Banjo, das natürlich Bernie Ladin spielt. Dann mit 16, also mit doppelt so schnellem Tempo, spielt das Banjo da drüber. Was eine ganz spannende Stimmung. Also ein bisschen Bluegrass-Einfluss, gleichzeitig aber so ein Folkrock-Song. Das war eine spannende Mischung. Also das hatte man eigentlich noch nie gehört, sowas. Und insofern war das schon sehr interessant. Oder dann waren auch ein Fremdsong dabei, zum Beispiel von Jack Temchin, einem Autor, der öfters mal Songs lieferte, sehr, sehr gute Songs schrieb, auch für andere Leute. Und eigentlich der typische Eagles-Sound oder Song, Peaceful Easy Feeling, genau dieses Eagles-mäßige, der stammt nicht von den Eagles selbst, der Song von Jack Temchin, der aber genau die Stimmung charakterisiert.
I like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around. 'Cause I got a
offenbar findet sich da ja, das finde ich ganz interessant, findet sich ja dann diese Band auch über diesem Album, das übrigens so heißt wie die Band, also Eagles, 1972 rausgekommen. Da finden sich die Elemente zusammen und definieren auch, was die Eagles sein könnten. Also alle bringen ihre Talente ein. Du sagst ja schon, Bernie Ladin bringt dann dieses Banjo zum Beispiel mit rein, was er da so hat. Ne? Mhm. Kannst du dich erinnern, als du es gehört hast?
Also ich habe es gehört und fand das sehr, sehr spannend. Ich meine, ein alter Birds-Fan, vielleicht kannte ich die Flying Burrito Brothers. Ich kannte mehr, die ein bisschen dreckigere Art von Country-Musik. Also ich war ein Fan von Little Feat und von diesen ganzen Leuten, die Grooves und Rhythm and Blues und Folk und Country zusammenbrachten. Aber die Eagles, ich musste schon anerkennen, das war hohe Qualität. Das war ein bisschen glatt in der Tat, aber klang rund und schön. Und die Kritiken von den Rockkritikern, den großen Magazinen, Rolling Stones und so weiter, war ja auch dementsprechend.
Auf jeden Fall waren die schlechte Kritiken.
Ja.
Ich habe hier ein paar von den Magazinen hier aus deinem Handarchiv im NDR-Keller rausgeholt. Das ist aber erst von Mitte der 70er Jahre, weil vorher wurden die auch zum Teil gar nicht beachtet, nicht ernst genommen wurden.
Ja, manche schrieben dann, ja, was will denn diese Band? Als Country-Band sind sie nicht überzeugend, nicht ehrlich genug. Ist das falsch? Ist das irgendwie unecht, was da, und sie klingen ein bisschen zu glatt, zu synthetisch, nicht kantig genug. Also es wurde von jeder Seite wurden sie kritisiert. Ne?
Aber die Leute haben es geliebt, offenbar.
Die Menschen haben es geliebt, die Radiosender, das wurde gespielt und es wurde verkauft. Für eine Debütplatte ziemlich gut, war ziemlich erfolgreich. Und ja, das ist ja oft bei den Eagles das Phänomen gewesen, dass die Kritiker es verdammt haben oder auch sehr kritisiert haben und dann das Publikum hat es in millionenfacherweise gekauft.
Wenn man den Büchern, die es ja inzwischen darüber gibt, oder auch den Artikeln, Interviews, Dokumentarfilmen glauben darf, dann ist es ja offenbar so gewesen, dass trotzdem die Zusammenarbeit innerhalb der Band auch immer von einer gewissen Reibung geprägt war. Man hat da gar nicht jetzt um die Macht gekämpft, sondern eher es ging auch um die musikalische Qualität. Also es ging denen um was, weil sie auch, glaube ich, wussten, das ist hier unsere große Chance. Wir haben einen Plattenvertrag, wir haben Produzenten, wir haben eigentlich ziemlich gute Voraussetzungen. Das muss jetzt auch klappen ein bisschen, oder?
Dazu die Temperamente, die Eifersüchteleien, die natürlich auch in so einer Band immer wieder kommen am Anfang an. Die kannten sich ja auch nicht so lange und so gut. Das kann man auch deswegen mit den Beatles kaum vergleichen, die sich schon seit der Jugend, seit der Kindheit kannten. Die kannten sich ja erst eigentlich ein, zwei Jahre höchstens. Und aber hatten ein ganz gutes Verhältnis, besonders Henley und Fry, die dann auch anfingen, zusammen Songs zu schreiben. Also ich glaube, die Basis, die war schon da.
Die Eagles kommen in jedem Fall damit bei den Leuten gut an und sind auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen genervt von Anfang an, dass sie so schlecht behandelt werden von der Presse, weil man wollte das vermutlich auch gerne, aber sie gehen auf Tour, es funktioniert auf der Bühne super. Die Leute lieben diesen Sound, auch gerade dieses Mehrstimmige, das machen die ja bis heute quasi so, das ist ja schon auch toll.
Das ist schon überzeugend und live war es ja offensichtlich genauso gut wie in dem Studio, das sagt jeder. Und ich habe die Eagles ja mehrfach live gesehen und war wirklich umgehauen von der Qualität. Also das war zwar erst 77, aber man saß da und dachte, das kann jetzt nicht sein. Kommt das jetzt vom Band oder so? Die haben wirklich live so gesungen, was ja bei gleichartigen Bands, Crosby, Stills, Nash, nie so richtig war. Da klingt's immer so ein bisschen schief. Das liegt natürlich auch ein wenig an dem Gemütszustand oder dem Alkoholpegel oder Drogenzustand des Künstlers. Das war ja von Anfang an auch ein Problem bei den Eagles. Manche dieser Reibereien und Streitigkeiten entstanden auch, weil zum Beispiel Fry trank sehr gerne. Drogen, Alkohol war so sein Ding. Henley weniger. Die waren schon in diesem Rock'n'Roll-Leben drin. Das, sagen wir mal, nicht förderlich unbedingt für seriöse Kunst ist manchmal. Also da spielt man nicht so gut, da ist man nicht so entspannt. Man streitet eher temperamentvoll und ein bisschen egoistisch und egomanisch.
Die Eagles gehen immer groß auf Tour. Das kann man eigentlich quasi grundsätzlich mal sagen. 72 kommt das erste Album raus, 73 schon das nächste. Das heißt dann Desperado. Ja, das Wort Konzeptalbum ist schnell aufgeschrieben und schnell gesagt. Ich habe es hier auch bei mir stehen. Es hat auch ein gewisses Konzept. Es ist aber nicht ein durchgehendes artifizielles Konzept, das kann man nicht sagen.
Die grundlegende Idee war, man wollte über die Outlaws schreiben.
Also Cowboys.
Ja, Cowboys, aber eben des Wilden Westens, aber auch andere Outlaws, so, ne? Weißt du, so ein bisschen die Analogie, die bisschen gequälte Analogie zwischen Outlaws, Cowboys und Rock'n'Roll-Künstlern. Also Rock'n'Roll als die Outlaws der heutigen Zeit. Das sagt selbst Don Henley später. Also das war weit hergeholt und das stimmte überhaupt nicht, dieses Bild.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table. But you only want the ones that you can't get.
Das war unecht, das wirkte nicht überzeugend und im Nachhinein hat er gesagt, war es eine blöde Idee. Aber die Songs wurden nun gesammelt, einige passten auch in dieses Konzept, einige wurden dafür geschrieben und
einige sind auch toll, finde ich.
Einige sind auch sehr, sehr gut geworden und ja, es war aber einfach als Klammer vielleicht ein bisschen zu viel. Ich fand es aber auch erstens schon vom Cover interessant. Ey, da sieht man sie als wilde Cowboys, langhaarige, bärtige Typen da. das wirkte schon klasse.
Das wirkte so ein bisschen wie so ein Western aus der New Hollywood Era. So, es ist in Schwarz-Weiß fotografiert.
Genau.
Und Jackson Brown ist da auch. Und das ist irgendwie schon, da haben sich viel Mühe. Also hat bestimmt auch viel Spaß gemacht.
Ja, vorne liegen einige Leute als Leichen rum. Darunter, wer ist da noch dabei? Jackson Brown und andere. J.D. Souther und andere haben sie da hingelegt dann. Und ja, das ist lustig gewesen. Und LET-Songs sind auch klasse. Dueling Dalton ist über die Dueling Dalton Gang, das war eine berühmte Outlaw-Verbrechergang im Western, im Westen, die über die haben die eben diesen Song geschrieben. Also das war so, sagen wir mal, Musik zum Thema.
Genau, ja, und dann ist da auch
Besinnungsaufsatz.
Genau, der Titelsong Desperado ist, den singt er ganz toll, finde ich, der Don Henley.
Das ist
großartiger Song.
Das ist jetzt wirklich, wo Henley aus der Kammer rauskommt, also aus der Verkleidung praktisch. Also er entpuppt sich als die aufregende Stimme der Band und hat also die meisten Songs auch geschrieben zusammen mit Glenn Frey und ist jetzt der wirklich so singt. Und offensichtlich war Frey auch sehr solidarisch. Er hat dann gemerkt, ey, der Henley kann das besser singen als ich. Insofern haben sie sich abgewechselt als Leadsänger und Henley übernimmt immer mehr Rollen. Und insofern ist das wirklich eine Entdeckung. Und besonders Desperado ist natürlich ein unglaublich schöner Song. Und auch selbst so ein hübsches Liedchen wie Tequila Sunrise, auch von den beiden Henley und Frey geschrieben, was Frey singt. Frey ist immer der Nettere, dessen Stimme, sagen wir mal, glatter klingt. Wenn man die Eagles hört und das raue, bisschen krispelnde, das ist Henley und der glatte, das ist Frey. Und dieser Song, Tequila Sunrise, denkt man natürlich, naja, das ist ein lockerer Song über den Drink oder über irgendeinen Sonnenaufgang. Nein, das ist eigentlich die Klage eines Saisonarbeiters. Der Westen lebte mit vielen Hired Hands, von Leuten, die mal Jobs machten, dann wieder verschwanden, weiterzogen. Also es ist die Klage, der nie eine Basis findet, der nie eine Liebe findet, der nirgendwo zu Hause ist. Also es ist ein sehr, sehr trauriger Song. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. Sowieso, wenn man hinter die Texte vieler Eagles-Songs, auch Texte, die meist von Henley geschrieben waren, guckt, dann ist da sehr viel Traurigkeit drin, Nachdenklichkeit, auch, sagen wir mal, Mitleid mit anderen Menschen, auch Klagen über die Umstände, die später über die Umstände in der Natur, in der Umwelt. Sie werden dann wirklich sehr sozial, kritisch und politisch in manchen Dingen, was man eigentlich den Eagles immer abgesprochen hat.
Genau, das würde man eigentlich vermuten. Ne?
Genau.
Das würde ich auch mal denken, dass das eigentlich gar nicht, bedenkt man so, gerade bei TikTok, dann denkt man so, ja Gott, dass dieser Song, der segelt so durch irgendwie. Aber natürlich ist auch das ein großer Radiohit natürlich.
Ja, ne? Und das ist aber das Schöne, dass die, besonders in Amerika und England und so weiter, die verstehen ja die Texte. Insofern machen sie vielleicht keine Gedanken darüber oder doch. Also es ist nicht nur einfach eine reine Tapete. Die Eagles-Musik, die ja bei uns oft als angenehme Begleitmusik betrachtet wurde, hat da auch ein bisschen inhaltlichen Content, der ein bisschen tiefer geht. Dann gibt's da noch zum Beispiel einen Song Saturday Night, der auch, wo man denkt, oh, das ist ja ein hübscher Song über den Samstagabend, da ist ja sicher Party. Nein, es ist gar nicht. Es geht darum, dass Henley klagt hier in wirklich traurig schönster Weise mit unglaublich schönen Harmoniegesängen, was denn nun Samstagabend passiert sei. Da hat sich irgendwie, gab's einen Streit mit der Beziehung, mit der Freundin und sie hat ihn verlassen und so weiter. Es ist also ein Trauersong, ein Liebesentzugssong. Also das ganze Gegenteil, was man eigentlich von Saturday Night so erwartet.
Eigentlich ja.
Whatever happened to Saturday night? Finding a sweetheart and holding her tight. She's telling me, was I all right?
Dann ziehen sich ja einige Songs eben noch durch diese Doolin Dalton Gang und Outlaw und so, also dieses Motiv taucht wieder auf nachher, ne?
Ein Song müssen wir noch nennen, der heißt richtig Outlaw Man. Den haben sie natürlich besonders deswegen gepickt. Der ist von David Blue. David Blue ist ein Singer-Songwriter, der auch in New York sang und spielte und der eigentlich diesen Song für seine erste Platte aufheben wollte, hat den Eagles den aber dann auch doch zur Verfügung gestellt. Der war auch ein guter Freund von Joni Mitchell, der aber später sehr früh unglücklich gestorben ist. Also der ein auch wirklich sehr, sehr eine tragische Figur geworden ist. Aber David Blue, der schrieb Outlaw Man, auch ein guter Song, sehr, sehr klasse. Ja, mein Gott, es ist
okay,
ein ganz schönes Album.
Sie mussten auf jeden Fall nicht mehr beweisen, ob sie es können, weil das war irgendwie klar, auch das war ein Riesenerfolg, nicht nur im Radio, sondern auch die Platten. Es verkauften ja vor allem Alben zu der Zeit unglaublich und auch die Eagles-Alben liefen gut.
Obwohl der Erfolg dieser zweiten Platte am Anfang auch nicht so groß war wie die der ersten. Also man war ein bisschen enttäuscht eigentlich. Man dachte, es würde jetzt höher rausgehen, in die Höhe gehen. Also das war noch nicht der Fall. Also da war gewisse Unzufriedenheit da bei der Plattenfirma, bei Geffen, aber auch bei der Band selbst über das kommerzielle oder über das Erfolgsergebnis dieser Platte. Und wieder waren die Aufnahmen in London, das sollten wir noch dazu erzählen.
Und wieder mit Glenn Jones.
Wieder Glenn Jones, diesmal also länger, 6 Wochen waren es, glaube ich. Und das war besonders für Glenn Frey schwierig, weil Glenn Jones hatte eine Studiopolitik. Keine Drogen, kein Alkohol, nichts hier. Und das gefiel nicht allen. Also insofern, Henley fand das okay, aber Frey überhaupt nicht lustig. Und es gab auch wirklich immer mehr Streits, Diskussionen über diesen Produzenten,
so,
auch
mit
die Art zu produzieren.
Über Glenn Jones, ah ja, okay.
Auch die Art und Weise, weil die Band oder gerade auch Frey wollten doch mehr Rock reinbekommen, näher an Rockmusik, während Glenn Jones immer noch sagte, ihr seid eine Vocal Country Folk Band, also das ist euer Geheimnis, das ist das Gute. Ne? Na gut.
Okay, das hat vielleicht dann auch zu dieser Mischung geführt. 1974 kommt eine weitere Platte raus, das Album On the Border heißt das. Und wie soll ich das mal sagen? Wer hat wen rausgeschmissen? Glenn Jones, Sie oder Sie Glenn Jones? Ich weiß gar nicht genau.
Also die waren da ein paar Wochen, 6 Wochen, glaube ich, waren sie schon wieder in London und nahmen auf. 2 Songs sind übrig geblieben auf dem Album, die auch wirklich mit zu den Besten gehören. Die waren genau auch in diesem folkartigen Stil. Aber dann gab es nur noch Diskussionen, weil die sagten nun ganz deutlich, wir wollen eine Rockband sein. Und da sagte doch Glenn Jones, brutal wie er war, sagte, ey, Led Zeppelin und The Who, das sind Rockbands, ihr seid keine Rockband, ihr könnt das nicht. So, dann war irgendwann Ende. Sie nahmen die Bänder und gingen nach L.A. und suchten einen neuen Produzenten. Und der Produzent, der kam über die Beziehung zu einem Musiker zustande, mit Joe Walsh, hatte dieser Bill Simcik, ich kann ihn nicht richtig aussprechen.
Also,
wie würdest
Walsh,
du ihn aussprechen?
Joe Walsh sagt Simcik.
Simcik, ja,
also
genau.
Ist ein polnischstämmiger Mensch und deswegen auch diesen Namen, aber er sagt, Joe Walsh sagt Simcik. Ich glaube, er müsste es
und
wissen.
Und der hat hatte mit seinen Bands und seinen Soloplatten öfters mit ihm gearbeitet und der kannte die Eagles. Die Eagles hatten auch mal auf seinen Soloalben auch Vocals gesungen, freundschaftlich, und hat gesagt, der versucht den doch. Und der Simchick war erst ein bisschen zögerlich, aber hat den Job dann doch gemacht und da ist es schon eine ganz gute Wahl gewesen. Auch vielleicht ein bisschen rockiger, aber das passte ganz gut zu dieser Band und zu dieser Musik. Und das ist zum ersten Mal nun ganz besonders zu hören auf diesem Album. Und das war das Album On the Border.
Genau, On the Border 1974. Und in der Tat ist die Liste der Songs, die man heute unbedingt noch kennt oder kennen sollte, ist beeindruckend, weil sie ist wirklich voller guter Songs, finde ich. Also Already Gone ist ein Song, den viele Leute sofort im Ohr haben, finde ich. Old 55 ist ein Tom Waits Song, dem sie ihm offenbar, der hat ja noch damals, ich weiß nicht, ob er auch im Troubadour gespielt hat, auf jeden Fall ist in dieser Szene gewesen, ja. Aber galt auch so ein bisschen als schräge Randfigur,
ja.
Und war nicht so glücklich erst, ne?
Nee, ihm war das wohl wirklich zu glatt, ne? Also zu nett, aber sie hat sich später versöhnt. Also er fand es ja gut, weil ich meine, dieses Album wurde sehr erfolgreich. As I pull away slow. So holy, God knows I was feeling alive. Und das hat dem Tom Waits damals auch schon sehr in der Kasse geholfen.
Ja,
insofern,
genau.
Ich fand das war ein Lied über ein altes Auto, ne? Old 55.
Well, my time went so quickly, I went lickety-splickly out to my old 55. As I pulled away slowly, feeling so holy, God knows I was feeling alive. Now the sun's coming up, I'm riding with Lady Luck.
Genau, das ist ein wunderbarer Song von Israel auf Tom Waits. Ja. Erster Platte auch drauf, ganz toller Song, finde ich.
Und also auch dieser starke Song am Anfang, Already Gone, das ist wieder ein Jack Temchin Song. Wieder ein anderer von diesem sehr, sehr guten Komponisten. Und da ist auch der neue Rocksound gut zu hören. Und für die Aufnahmen für den Song wurde ein Gitarrist dazugeholt, den Bernie Ladin kannte, Don Felder. Den kannte er aus dem Umkreis. Felder kommt, glaube ich, aus Florida und er kannte irgendwie den Ladin.
Ja, aber der kannte ihn aus einer anderen Musikszene. Musikszene. Und der hatte eben auch, der Don Felder hatte, ich beziehe mich hier auf seine, ich habe hier nämlich seine Eagles-Erinnerungen auf dem Tisch liegen von Don Felder, Mein Leben mit den Eagles. Der kannte Bernie und kannte eben auch diese Szene und freute sich sehr. Der hat, glaube ich, irgendwie auf Tour Graham Nash begleitet oder so. Also hatte schon auch diese Szene.
Ja, irgendwie. Die Szene kannte er gut, aber er war eben nur jetzt als Studiomusiker geholt für sagen wir mal, auf zwei Songs spielt er Gitarre. Aber sehr prägnant eben auf Already Gone. Das war schon sehr, sehr gut. Und dann war da noch ein Song drin, den Jackson Brown geschrieben hatte über James Dean.
James Dean, James
klingt so ein bisschen albern, der Song James Dean, I Know What You Mean. Aber er hat auch eine gewisse Tiefe, weil er betont eben das Außenseiter-Dasein dieses jungen James Dean mit der Endzeile, die finde ich sehr schön ist, too fast to live, too young to die. Also was ja sehr viel zusammenfasst über diese Figur James Dean. Dann gab es eben dann einen Song drauf, der eindeutig einer der allerstärksten ist, Best of My Love. Und das ist ein Song, der noch in London aufgenommen wurde und übernommen wurde, weil er gut aufgenommen war.
Der ist geblieben.
Der ist geblieben. Okay. Und das wurde auch ihr größter Single-Hit und die erste Nummer eins. Der erste Nummer eins Hit der Eagles.
Okay.
Und eine wunderschöne Ballade. Also ich bin hingerissen gewesen. Verhältnis zu diesem Album. Das erschien im März, April 1974. Im Mai machte ich meine ersten Radiosendungen und in meiner zweiten Sendung nahm ich dieses Album mit und legte es auf dem Plattenteller und spielte viele Songs von dem Album und habe damals schon geschwärmt bis oben hin, weil ich wirklich nicht nur vom Sound der Eagles jetzt begeistert war, sondern auch von der verbesserten Qualität der Songs. Ich finde natürlich Desperado war ein großartiger Song, aber hier sind so viele gute Songs drauf, dass ich also schwer beeindruckt war und Best of My Love war als, ich finde es echt eine Beatles-Ballade. Das ist echt Beatles-Qualität. Oder ein anderer Song, You Never Cry Like a Lover. Und dann ist da noch ein Song drauf, der sehr persönlich ist von Bernie Ladin, weil im Jahr davor, im halben Jahr davor war Gram Parsons, den Musiker, den er von den Flying Burrito Brothers kannte, war gestorben mit 26. Und
an einer Überdosis.
Heroin. Überdosis natürlich, weil Parsons war also ein furchtbarer, wirklich schrecklich tragischer Patient eigentlich, der ständig immer auf Drogen, Alkohol war, nie das Maß kannte, der auch Freund der Rolling Stones war, Freund von Keith Richards und Mick Jagger und den selbst die Stones dann mal sagten, hier Graham, du musst jetzt mal aufhören, du störst uns hier, wir wollen mit deinen Drogen hier nichts immer zu tun haben. Ausgerechnet die Stones sagten das. Der sie aber sehr, sehr stark beraten hat zu der Country-Seite der Stones, Wild Horses, diese amerikanische Seite der Stones, On Exile on Main Street. Das ist der Einfluss von Gram Parsons, der wirklich ganz wichtig war. Ein grandioser, toller Musiker, guter Songschreiber, der aber mit seinem Leben nicht klarkam und der dann auch Emmylou Harris begleitet hat, mit ihr zusammen auf Tournee war. Deren Beziehung scheiterte auch an den Drogen und der dann in der Mojave-Wüste in Joshua Tree ist er dann an einer Überdosis Morphium und einer Mischung mit Alkohol gestorben. Vollkommen unnötig. Tell me the truth.
so fast that you're spinning your wheels. Don't feel too bad, you're not all alone. We're all trying to get along. With everybody else trying to go their way, you're bound to get tripped. And what can you say? Just go along till they turn out the lights. There's nothing we can do to fight it. No man's got it made till he's far beyond the pain. And we who must remain go on living just the same.
Und dieses Lied erinnert an den, allerdings in etwas zu glorifizierenden Worten. Das finde ich nun wirklich ein bisschen zweifelhaft, wie nun sein Freund sagt, ja, du hast es jetzt geschafft, du bist jetzt nicht mehr, du hast jetzt keinen Schmerz, empfindest jetzt keinen Schmerz mehr. Ich meine, Entschuldigung, das finde ich jetzt too much. Also man kann schon nur einfach mal sagen, hier ist ein grandioses Talent, hat sich selbst zerstört und verwüstet im Alter von 26 Jahren.
Then be gone like a flower. He bloomed till that old hickory wind.
Das ist das Album On the Border 1974. Die Kritik an den Eagles hat aber nicht nachgelassen zu der Zeit. Also der Erfolg war groß dieses Albums, aber die Kritik war, wir haben es ja schon gesagt, bei der Musikpresse immer fast das totale Gegenteil zu den
Der Rolling Stone schrieb schon mal wenigstens kompetent, das ist ja auch kein besonders schönes Wort.
Schön, ne?
Kompetent und kommerziell. Naja, okay, das ist nicht
schon,
so richtig.
Schon, ja.
Die hatten zum Beispiel Desperado besser gefunden, weil okay, das ihnen ehrlicher und
kantiger. Aber ich muss ja auch dazu mal einmal sagen, vielleicht gerade Kolleginnen und Kollegen von Musikjournalen, vielleicht in der Zeit noch mehr, haben es immer geliebt, irgendwas selbst zu entdecken. Und die Eagles waren eben einfach mal mit einer ganzen Wucht gestartet.
Genau, so, ne? Die haben sie nicht entdeckt. Genau, die wurden etwa aufs Tablett gelegt und so. Und die mussten sie dann beurteilen. Und dann, das mögen sie nicht so gerne, das stimmt.
Aber wenn du das einschätzen solltest, die Konkurrenz hatte ja nicht, wenn du so willst, nachgelassen. 1974 sind zum Beispiel Crosby, Stills, Nash und Young, glaube ich, auch noch. Diese große Stadiontournee haben die gemacht damals. Wie standen die Eagles da im Vergleich zu Jackson Brown, die großen Erfolge in den 70er Jahren waren in der Zeit auch bei ihm. Wie standen die da? Standen die so daneben als gleichwertig sozusagen?
Noch nicht gleichwertig, noch nicht. Die waren immer noch am Aufstreben. Also On the Border war das dritte Album, das strebte noch auf und da waren Crosby, Stills, Nash und Young schon auf einem anderen Level. Also mit größeren Plattenerfolgen und auch mit riesigen Stadientourneen schon. Das war ja auch ein Streitpunkt dann bei Crosby, Stills, Nash und Young. Auch Grund von Trennung. So weit waren die Eagles noch nicht. Aber das kam dann erst mit den nächsten Alben und da ist dann der absolute Durchbruch.
Genau, und darüber reden wir in der nächsten Folge bei Urban Pop. Vielen Dank für jetzt, Peter.
Danke.
Hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Kennt ihr das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, kurz BRSO? Hinter diesem etwas sperrigen Namen steckt nämlich eines der Spitzenorchester der Welt. Hier treffen rund 100 Musikerinnen und Musiker aufeinander und erarbeiten zusammen mit einer Dirigentin oder einem Dirigenten Woche für Woche ein Konzertprogramm nach dem anderen. Dass es bei so vielen Menschen auf einem Haufen nicht nur beim Musikmachen bleibt, ist irgendwie klar. Es menschelt sehr im BRSO und dieses sehr spannende Orchesterleben hinter der Bühne zeigt euch Podcast-Host und BRSO-Geigerin Anne Schönholz in ihrem Orchester-Podcast. Gibt es eigentlich Orchesterpärchen? Wieso liegt im Geigenkasten der Stargeigerin Anne-Sophie Mutter ein Dackel? Und wie schlimm ist Lampenfieber wirklich? Das erfahrt ihr im Orchester-Podcast des BASO Schönholz. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.